Deutschlandfunk, Kulturfragen.
Am Mikrofon ist Karin Fischer. Kunst und Kultur können Türen offen halten in Zeiten des Krieges, davon ist Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat überzeugt. Doch genauso wie das Schlagwort vom Wandel durch Handel werden solche Glaubenssätze der Kultur gerade geschreddert durch eine schreckliche neue Realität in Europa, die niemand erwartet hat, den Krieg. Von einem Realitätsschock ist die Rede, politische Weichen wurden fundamental neu und in kürzester Zeit gestellt. Und wegen Putins Angriffskrieg auf die Ukraine verlangen Kulturinstitutionen und die kulturelle Öffentlichkeit klare Bekenntnisse, Solidarisierung mit der Ukraine oder Distanzierung von Putin. Künstlerinnen und Künstler positionieren sich, auch hier im Programm. Sie sind Betroffene und Akteure zugleich, denn auch ein Kulturkampf ist im Ukraine-Krieg längst im Gange. Es geht um Ausschluss, Boykott, Kündigung und Verbote etwa von russischen Staatsmedien oder jetzt Facebook. Und daran knüpfen sich Fragen. In den Kulturfragen versuchen wir, die zu beantworten mit dem Journalisten und Autor Denis Yücel. Er ist Mitarbeiter der Zeitung Die Welt und seit Oktober 2021 ist er auch Präsident des PEN Deutschland. Und weil der PEN ja als die Stimme verfolgter Schriftstellerinnen und Schriftsteller gilt, wollen wir natürlich nicht nur das Thema Kunst und Medien im Krieg besprechen, sondern auch die Frage beantworten, welche Rolle die Literatur, welche Rolle Schriftstellerinnen und Schriftsteller in dieser Situation im Krieg überhaupt spielen können und sollten. Guten Tag, Herr Yücel.
Guten Tag.
Was im Krieg zuerst stirbt, ist die Wahrheit, sagt man. Ich möchte diesen Satz abwandeln und als Frage formulieren, stirbt im Krieg als erstes auch die Freiheit der Kunst?
Ich finde beide Sätze problematisch und fast schon, tut mir leid, aber ein bisschen platitüdenhaft, denn Fakt ist, als erstes sterben in jedem Krieg Menschen. Nicht die Wahrheit, nicht die Kultur, nicht Sachen, die dadurch abgeleitet sind, sondern es sterben Menschen als erste in jedem Krieg. Und die Opfer dieses russischen Angriffskrieges auf die Ukraine, die ersten Opfer sind Menschen in Kiew, in Charkiw, an der Grenze zu Russland. Das sind die ersten Opfer und nicht die Wahrheit und schon gar nicht die Kultur.
Denen ja auch eine überbordende Welle von Solidarität und Unterstützung gerade gilt, auch aus der Kulturszene. Über die wollen wir ein bisschen intensiver heute sprechen, Herr Yücel. Wir sehen ja nun, dass Künstlerinnen und Künstler die prominentesten Fälle sind. Die Opernsängerin Anna Netrebko und der russische Dirigent und Putin-Freund Valeri Gergiev, der bei den Münchner Philharmonikern entlassen wurde. Dass russische KünstlerInnen grundsätzlich sozusagen in Haft genommen werden für einen von Putin begonnenen Krieg.
Naja, ich glaube, das Schlüsselwort ist ja eins, dass Sie so ein Adjektiv, das Sie eben benutzt haben, nämlich grundsätzlich. Und das wäre das Problem. Ich finde es grundsätzlich richtig, das russische Regime weltweit zu ächten, Anhänger von Putin ja auszuschließen, zumindest wenn sie in dieser Situation noch zu dem russischen Autokraten halten. Und ich finde natürlich alle Maßnahmen, die geeignet sind, das russische Regime, die russische Kriegswirtschaft zu schwächen, vollkommen legitim. Für falsch hielt ich es, wenn man sozusagen pauschal alle russischen Autorinnen und Autoren oder auch belarussischen Autorinnen und Autoren, Künstler sozusagen pauschal für einen Angriffskrieg verantwortlich macht, für den sie nicht verantwortlich sind und den sie womöglich, wenn sie doch in Russland leben, sogar unter großem persönlichen Risiko auch kritisieren. Und ich glaube, diese Unterscheidung, die ist extrem wichtig und die darf man nicht vergessen.
Und die ist natürlich auch extrem schwierig, nämlich die Kultur, also wenn staatliche Institutionen sie vertreten, wird tatsächlich ja auch schon boykottiert. Also Museen kündigen die Zusammenarbeit mit Russland auf, russische Filme wurden von internationalen Festivals ausgeschlossen. Man meint damit sozusagen die Institutionen, nicht die Autoren und Regisseure selber. Und diese Woche hat die Frankfurter Buchmesse die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen in Russland aufgekündigt, wendet sich aber dezidiert nicht gegen russische Autorinnen und Autoren oder einzelne russische Verlage. Demgegenüber, und da sind wir jetzt beim PEN, haben der ukrainische PEN und andere Literaturinstitutionen der Ukraine gefordert, alle russischen Bücher und Verlage zu boykottieren weltweit. Wie reagiert der PEN Deutschland darauf?
Also, ich möchte nicht den ukrainischen Kolleginnen und Kollegen, die gerade in Kiew oder in Charkiw oder Odessa oder wo auch immer sind und da angegriffen werden, deren Land angegriffen wird, möchte ich von hier aus nicht aus dem sicheren Berlin irgendwelche Vorgaben machen, was sie zu sagen haben oder was sie, wo sie vielleicht falsch liegen, wo sie vielleicht auch aus so einer emotionalen Handlung heraus dann Dinge sagen, die ich teile oder nicht teile, das liegt mir wirklich fern. Das ist, die sind in einer völlig anderen Situation und deswegen möchte ich darauf auch nicht direkt eingehen. Ich kann nur sagen, wie ich das grundsätzlich halte und wie wir es auch als PEN grundsätzlich halten. Wir haben heute am Sonntag eine Pressemitteilung zum selben Thema herausgegeben, wo wir einerseits Sanktionsmaßnahmen, die die EU letzte Woche getroffen hat, als immer noch für unzureichend kritisieren. Ich finde es persönlich auch wirklich das Verhalten der Bundesregierung, die lange Zeit Olaf Scholz, sie werden sich erinnern, Olaf Scholz hat noch lange Zeit an Nord Stream 2 festgehalten, als es darum ging, die russischen Banken aus dem SWIFT-System, aus diesem internationalen Bezahlsystem auszuschließen, war es wiederum die Bundesregierung, die gebremst hat. Beim Thema Waffenlieferungen hat die Bundesregierung nicht nur selber abgelehnt, sondern teils auch andere Länder davon abgehalten, an die Ukraine Waffen zu liefern, mit denen das ukrainische Militär den Selbstschutz erhöht hätte. Und natürlich wäre die Ukraine 2014 in die NATO aufgenommen worden, dann hätten wir diese Situation jetzt nicht. Und als PEN haben wir diese unterlassene praktische Hilfe kritisiert. Die Maßnahmen, wie sie jetzt auch beschlossen wurden, jetzt werden russische Banken aus dem SWIFT-System ausgeschlossen, aber zwei wichtige Banken sind davon ausgenommen, die Gazprombank und die Sberbank, weil sie im Gasgeschäft eine wichtige Rolle spielen, womöglich auch, um Verluste für deutsche Banken zu minimieren. Und das finde ich wirklich hochproblematisch. Das scheint mir die Botschaft so zu sein, okay, wir sind für Solidarität mit der Ukraine, aber es darf uns nicht zu sehr kosten. Das finden wir falsch, das kritisieren wir, aber wir kritisieren zugleich auch pauschale Boykottaufrufe gegen russische und belarussische Künstlerinnen und Künstler, gegen Anfeindungen von russischen oder russischsprachigen Menschen, weil wenn sich das durchsetzt, das ist ja genau das, was ein Putin auch möchte, wenigstens die eigene Nation um sich zu scharren. Und wir dürfen einfach nicht vergessen, das ist nicht so, auch in Russland gibt es Menschen, die sich diesem autokratischen Regime, diesem jetzt, das muss man jetzt auch so klar sagen, diesem verbrecherischen Regime, widersetzen, sofern sie noch da leben, auch unter großem persönlichen Risiko, die in Russland auf die Straße gehen und diesen Menschen unsere Solidarität zu verweigern, halte ich für falsch. Und wir haben das auf die Formel gebracht, auch in unserer Pressemitteilung, der Feind heißt Putin, nicht Puschkin.
Das heißt, Sie sind tatsächlich gegen einen Totalboykott, wie er von den ukrainischen Kolleginnen und Kollegen formuliert worden ist, also keine Verbreitung von Büchern russischer Autorinnen, sagen die, ich zitiere das nur, keine Rechte kaufen oder verkaufen, alle Kulturzentren, Verlage, Autorinnen von der Teilnahme an internationalen Veranstaltungen ausschließen und auch Stipendien für Übersetzungen beenden. Da muss man sich ja schon genau dieses fragen, nämlich wen trifft das eigentlich?
Aber entschuldigen Sie, ich habe das ja eben schon gesagt, wie ich das finde, problematisch, aber es ist jetzt das zweite Mal, dass Sie mit dieser Erklärung kommen und ich glaube, wir sollten da auch das Maß und die Verhältnismäßigkeit nicht übersehen. Also unser größtes Problem im Zusammenhang mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine ist nicht eine Erklärung, die der PEN Ukraine und andere Kulturschaffende des Landes unterzeichnet haben. Das ist nicht unser größtes Problem. Und ich finde, den Beschluss der Frankfurter Buchmesse so heranzugehen und zu sagen, wir möchten mit dem russischen Staat nichts mehr zu tun haben, die laden wir aus, aber bei Autoren und bei Verlagen wollen wir genau hinschauen. Das halte ich für eine richtige Herangehensweise. Und das ist dann auch die Aufgabe von Kultur. Ich glaube, Kultur kann, das haben Sie anfangs gesagt, natürlich Türen öffnen. Aber die Frage ist auch immer, wem öffnet man da Türen? Oder genauso der Sport. Das sind ja auch alles Bereiche, in denen sich auch ein diktatorisches Regime oder ein autokratisches Regime ja auch für das eigene Ansehen auch benutzen kann. Und es gab durchaus in der Geschichte auch Fälle, wo die Weltgemeinschaft gesagt hat, mit euch, mit diesem Staat möchten wir nichts zu tun haben. Also I Don't Play in Sun City gab es diese, ich glaube, das war ein Song von mehreren Musikern in den 80er Jahren gegen Südafrika gerichtet. Wo man gesagt hat, dieser Staat und all seine Einrichtungen, das ist so verachtenswert, die schließen wir aus. Die dürfen nicht an den Olympischen Spielen teilnehmen, nicht an Fußball-Weltmeisterschaften. Wo es geht, Boykott und Ächtung. Aber der Boykott richtete sich ja natürlich nicht gegen den African National Congress und gegen Kritiker des Apartheidsregimes in Südafrika, sondern gegen diesen Staat und alle, die mit diesem Staat verbandelt sind. Und die ist auch heute noch notwendig. Denn natürlich, Kultur kann Türen öffnen, aber Kultur kann auch, wie Sport, wie andere Soft-Issues, kann natürlich auch zur Selbstdarstellung eines Regimes und zur Legitimierung eines Regimes auch wirken. Und ich glaube, da ist auch der Sport, da ist die Kultur, da ist die ganze Gesellschaft aufgefordert, auch diese Ächtung des russischen Regimes, des Putin-Regimes auch deutlich zu machen. Aber mit dieser Unterscheidung. Die Kritik und die Distanzierung gilt Putin, gilt seinem Angriffskrieg, gilt diesem autokratischen, verbrecherischen Regime, aber nicht pauschal gegen russische Künstlerinnen und Künstler.
Wir hören ja auch sehr viele dieser Stimmen gerade öffentlich und fragen sie natürlich auch. Zum Zeitpunkt, da wir sprechen, Herr Yücel, gibt es eine große Kundgebung in Berlin am Bebelplatz unter dem Motto »Für eure und für unsere Freiheit«. Und da sind unter anderem die Literaturnobelpreisträgerinnen Svetlana Alexijewitsch und Olga Tokarczuk, der Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa, ein Chor aus Belarus, Juri Andruchowitsch und Katja Petrovskaya, zugeschaltet oder live auch dabei mit Statements. Ein Argument, das hier bei uns in der Sendung Kultur heute fiel im Deutschlandfunk, finde ich auch sehr nachvollziehbar. Die Bachmann-Preisträgerin Tanja Maljatschuk will derzeit noch nicht mal mit russischen KollegInnen hier in Deutschland, die sich ja noch trauen könnten, tatsächlich etwas zu sagen, gemeinsame Gespräche führen. Und sie meinte, sie hätten seit 2014, findet Tanja Maljatschuk, zu wenig getan, auch für eine Demokratisierung ihres eigenen Landes und auch zu wenig gegen die Einverleibung der Krim. Das ist ja das, was sie auch sozusagen der deutschen Politik vorwerfen, Herr Yücel, wobei ich mich auf dieses Feld und bitte um Verständnis nicht wirklich begeben möchte.
Ja, und ich bitte um Verständnis, dass mein Ansprechpartner, auch der Adressat von Kritik, ist natürlich die Bundesregierung und das ist nicht die russische Gesellschaft. Ich kann das auch menschlich bei jedem nachvollziehen, wenn er so eine Position teilt, ich kann das menschlich nachvollziehen, aber ich bin natürlich auch nicht auf so eine Weise emotional betroffen und ich finde es sehr begrüßenswert. Ich fand diese Erklärung, die zum Beispiel Svetlana Alexijewitsch, die Sie eben genannt haben, oder auch Wladimir Sorokin und andere russischsprachige Autorinnen und Autoren gestern veröffentlicht haben, das war ja auch groß in den Medien, die genau das Gegenteil sagen. Die sagen, skip Putin, also übergeht Putin und spricht mit uns, spricht mit den Russen. Meine persönliche Sympathie liegt eher an solchen Position, die ja natürlich nicht nur lautet, spricht mit den Russen, sondern spricht auch mit den Ukrainern. Das ist mir persönlich sympathischer. Mir liegt beides fern, sowohl den russischen Autoren Svetlana Alexijewitsch vorzuwerfen, dass sie nicht genug getan hat, Lukaschenko zu stürzen. Das ist nicht mein Job. Aber mir liegt es auch fern, auch ukrainischen Autorinnen und Autoren oder allgemein Ukrainerinnen und Ukrainern zu sagen, nee, das darfst du jetzt aber nicht. Du darfst jetzt nicht ins Gespräch abbrechen. Mein Job ist es als Journalist, aber auch als PEN-Präsident allgemein für die Freiheit des Wortes Position zu ergreifen. Und der Adressat von Kritik für uns ist natürlich zuallererst die Bundesregierung. Und mir liegt es fern, sowohl an die Adresse der Russen als auch an die Adresse der Ukrainer zu sagen, ja, jetzt musst du aber so machen und wenn ihr das nicht macht, dann verstößt ihr gegen die Charta des PEN oder so. Das ist nicht meine Aufgabe.
Die Bundesregierung in Person namens Claudia Roth, der neuen Kulturstaatsministerin, hat sich tatsächlich auch gestern positioniert und vor einer Instrumentalisierung von Künstlerinnen und Künstlern oder der Kunst, egal von welcher Seite, gewarnt. Auch vor einem Generalverdacht gegen russische Kunst oder einem Boykott russischer Kultur. Es ist ja auch erstaunlich zu sehen, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer in dieser Situation sagen, eure Unterstützung ist uns ganz viel wert und eure Unterstützung hilft. Natürlich auch der politische Boykott. Aber ich möchte Sie noch mal als PEN-Präsident fragen, Herr Yücel, wie viel Stimme, wie viel Gewicht, wie viel Einfluss hat denn die Kultur in einem solchen Konflikt? Was ist Ihre Erfahrung? Was glauben Sie?
Naja, ich glaube, es hat schon Gewicht, auch wenn wir da die Möglichkeiten der Kultur, der Literatur, im Übrigen auch der Journalismus nicht überschätzen dürfen. Und es gibt natürlich Sachen, die wir machen können, die wir auch als PEN machen, schon seit jeher machen. Das ist, was in unseren Möglichkeiten auch steht. Das eine ist es, öffentlich das Wort zu ergreifen für die Freiheit des Wortes, für die Freiheit allgemein. Und das zweite ist, wo notwendig, verfolgten Autorinnen und Autoren auch praktische Hilfe zu leisten, indem wir sie nach Deutschland holen und hier in Stipendienprogramme unterbringen und so weiter. Und ich halte das für sinnvoll, das Ganze ist sinnvoll, weil ich umgekehrt nicht glaube, dass Herrn Putin sein Ansehen in der westlichen Welt völlig egal ist. Sonst hätte er in den letzten Jahren nicht so viel Geld investiert in den Aufbau fremdsprachiger Medien, also Russia Today, was in verschiedenen Sprachen unter anderem auf Deutsch gesendet hat, Sputnik, die Finanzierung von Medien, der Aufbau, das ist ja eine original putinsche oder russische Erfindung, die Trollarmeen, die im Internet versuchen, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Daraus, aus all dem kann man ablesen, dass es Putin tatsächlich nicht völlig egal ist, wie es um das Image Russlands im Ausland bestellt ist. Und in diesem Punkt ist es auch wichtig, auf allen Ebenen eine Ablehnung zu spüren zu bekommen. Sei es jetzt von der Frankfurter Buchmesse oder von der Europäischen Fußballverband und. Das ist nicht als Einzelnes, aber sozusagen als Konzert vieler Stimmen ist das wichtig. Und die Ablehnung, das habe ich ja eben schon ausgeführt, eine pauschale Ausgrenzung russischer Künstlerinnen und Künstler halte ich für falsch. Aber das heißt nicht, dass der Ausschluss Einzelner, bei denen das eben nicht auf einem pauschalen Urteil beruft, sondern die sich in der Vergangenheit als Freunde und Unterstützer Putins zu erkennen gegeben haben, die vielleicht jetzt auch noch weiterhin auch diesen Angriffskrieg unterstützen, an diesem Punkt zu sagen, nee, sorry, mit dir möchte ich nichts zu tun haben und unsere Zusammenarbeit endet hier, das ist auch genauso legitim. Wenn man sozusagen auf den Einzelfall schaut und zu diesem Schluss kommt, dann halte ich das auch für richtig. Also gegen Pauschale, wie sie das eben auch von Claudia Roth zitiert haben, gegen Pauschalisierung und Generalverdacht, ja, bin ich auch. Aber das heißt nicht, dass wir auf der anderen Seite jeden Russen dann, weil er ja nur Künstler ist, von allem ausnehmen, weil er ja nur Künstler ist. Nee, so ist es nicht. Auch diese Leute, gerade auch diese Leute, die in der westlichen Welt tätig sind, auch die waren immer Imageträger. Und der muss damit dann auch rechnen, dass ihnen an anderer Stelle gesagt wird, sorry, aber mit dir, das wollen wir nicht. Das gehört dann nämlich auch dazu.
Sie haben die Medien erwähnt, Denis Yücel, und jeder Krieg im 21. Jahrhundert ist natürlich auch ein Medienkrieg. Die Propaganda läuft über alle Kanäle. Auch der ukrainische Präsident Zelensky konnte durch seine Videobotschaften sehr schnell zum Volkshelden und auch zur Lichtgestalt eines ganzen Landes werden und auch in der westlichen Welt. Freie Informationen verbreiten sich über Plattformen wie Telegram, während die Staatsmedien Russlands gleichgeschaltet sind, so kann man das wohl schon sagen. Und die Eskalationsstufe jetzt vom Wochenende, auch Facebook wurde in Russland abgeschaltet, weil Facebook auch russische Medien verbannt hatte. Mit Blick auf das Verbot russischer Staatsmedien wie RT und Sputnik, das die Europäische Union verhängt hatte in dieser Woche, haben Sie selbst vor ein paar Tagen noch gefragt, ob das eine notwendige Reaktion auf die russische Propaganda oder auch Zensur sei. Wie denken Sie heute?
Naja, ich habe vor allem die Verhältnismäßigkeit in Frage gestellt und ich habe in der Welt kritisiert, dass auf der einen Seite man bestimmte russische Banken aus dem Ausschluss, aus dem SWIFT-System ausnimmt, weil das ja auch auf uns für die deutsche Gasversorgung oder womöglich auch für deutsche Banken große Nachteile mit sich bringen würde, das ausnehmen und auf der anderen Seite Maßnahmen zu verhängen, die vereinfacht gesagt uns ja nichts kosten. Das habe ich kritisiert. Da stimmt die Verhältnismäßigkeit meines Erachtens nach nicht. Und darüber hinaus das Verbot von Medien. Ich finde es wirklich befremdlich, wie leichtfertig offenbar auch in der westlichen Welt Grundrechte außer Kraft gesetzt werden können. Ich glaube nämlich, dass es zu der Stärke einer liberalen Gesellschaft gehört, auch extremistische Medien, auch Staatspropaganda, auch, ich muss das so deutlich sagen, Scheißdreck aller Art aushalten zu können. Wir müssen die Bürgerinnen und Bürger nicht davor schützen, nicht vor Telegram schützen. Ein Staat, der als Gouvernante auftritt und seine Bürgerinnen und Bürger vor bösen Einflüssen schützen möchte, das ist eine Eigenschaft autokratischer Regime, die für liberale Demokratien eigentlich nicht passt. Denn die Pressefreiheit ist, wie alle Grundrechte, sie ist unteilbar. Sie gilt entweder oder sie gilt nicht. Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte hat in den letzten Jahren die Position entwickelt, im Zweifel für die Pressefreiheit. Und ich glaube, das einfach so aufzugeben oder jedenfalls so leichtfertig aufzugeben, das finde ich problematisch. Den einen Grund habe ich eben ausgeführt, nämlich so ein Misstrauen auch gegenüber der eigenen Bevölkerung, das da rausspricht. Zweiter Punkt ist die Frage Glaubwürdigkeit. Ich glaube, am Tag, wenn ich mich richtig erinnere, die Ereignisse sind ja gerade so schnell, dass man auch Sachen durcheinander bringt. Vielleicht war es auch ein Tag vor dem Verbot oder ein Tag danach. Ebenfalls letzte Woche wurde einer der wenigen verbliebenen oppositionellen oder regimekritischen Sender in Russland geschlossen. Dort, früher hätte Europa das kritisiert und dagegen protestiert mit Verweis auf die Pressefreiheit. Jetzt können die Russen natürlich sagen, naja, ihr habt doch hier Russia Today verboten. Und der feine Unterschied, dass die Pressefreiheit der Idee nach eigentlich dafür bestimmt ist, die Freiheit der Medien vor staatlichen Eingriffen zu schützen und dass eine Medium, das wie Russia Today, die selber nicht frei sind, weil sie von der russischen Regierung dirigiert werden, dass es, sagen wir mal, problematisch ist, als unfreies Medium sich auf die Pressefreiheit zu berufen. Dieser feine Unterschied wird in dieser diskursiven Auseinandersetzung untergehen, weil dem Verbot von Dosht kann dann die russische Seite das Verbot von Russia Today aufrechnen. Und dieses Problem von Glaubwürdigkeit und doppelter Standards und Doppelmoral, das ist ja ein Vorwurf, den sich die westliche Welt durch eigenes Zutun in den letzten Jahren immer wieder ausgesetzt hat. Also nur in Stichpunkten Julian Assange, Abu Ghraib, Guantanamo. Also der Westen hat auch in den letzten Jahren, in diesem Jahrtausend, immer wieder auch Anlass gegeben, ja, dass in anderen Teilen der Welt der Eindruck entstanden ist, dass es hier Doppelmoral. Auf der einen Seite Menschenrechte und Pressefreiheit einfordern und selber das, was einem nicht passt, einfach mal so verbieten. Und ich glaube, diese Abwägung muss man treffen. Und ich habe nicht den Eindruck, dass diese Abwägung getroffen wurde. An dem Punkt, das war meine Kritik. Also in Kürze, das eine ist, so leichtfertig darf man das nicht machen. Das zweite ist, die Verhältnismäßigkeit scheint mir nicht gegeben, wenn man weiter Geschäfte über die Gazprombank abwickeln will. Aber Russia Today zu verbieten, da scheint mir die Verhältnismäßigkeit nicht gegeben.
Jetzt haben Sie ja zu Recht, Herr Yücel, darauf hingewiesen, dass wir uns A, auf einer Timeline befinden, bei der jederzeit was Neues passiert. Und dass wir uns natürlich in einer Eskalation befinden der ganzen Verhältnisse, auch in Sachen Medien. Wir sprechen am Sonntagmittag und wir müssen jetzt auch erwähnen, dass es ein am Freitag erlassenes Gesetz der Staatsduma in Russland gibt, die jegliche Berichterstattung, die nicht mit der des Kreml übereinstimmt, in der etwa das Wort Krieg vorkommt, mit bis zu 15 Jahren Gefängnis bedroht. Und ich will Sie schon fragen, Herr Yücel, was bedeutet das für die Journalistinnen und Journalisten im Land? Ein paar Konsequenzen sehen wir natürlich schon. Russische Medien hören ganz auf oder löschen sogar ihre bisherige Berichterstattung zum Krieg. Und deutsche Medien, darunter auch Deutschlandradio, haben ihre Berichterstatter aus Moskau abgezogen. Mein Kollege Florian Kellermann berichtet künftig aus Warschau. Ist das noch Ausnahmezustand oder schon Diktatur, was Putin da betreibt?
Es ist leider auf dem Weg zu einer Diktatur. Ihr Kollege ist ja nicht der Einzige, soweit ich weiß, von mehreren Korrespondentinnen und Korrespondenten westlicher Medien, die aus Sicherheitsgründen das Land verlassen haben. Und ich glaube, vor allem auch besonders gefährdet sind die selber einen biografischen russischen Hintergrund haben. Und das ist natürlich sehr, sehr besorgniserregend. Ich sage das so, weil mir jetzt gerade kein besseres Wort einfällt. Das sind alles Zeichen dafür, dass Russland auf dem Weg vielleicht ist von einer Autokratie, von einem autokratischen Regime, das den Schein von Rechtsstaatlichkeit und demokratischer Wahlen und Öffentlichkeit aufrechterhält, so eine Diktatur. Wobei ich auch sagen muss, als ich diese Nachricht gelesen habe, Duma stellt Fake News unter hohe Strafe, musste ich auch lachen, weil ich mich dann auch gefragt habe, ob die Duma denn demnächst auch das Führen von Angriffskriegen unter hohe Strafe stellen würde und zutrauen würde ich das der Duma allemal, dass das nächste Gesetz jetzt kommt. Wer einen Angriffskrieg anzettelt, wird mit lebenslanger Haft bestraft. Das ist ja auch ein Zeichen dafür, für das Wahnhafte, was dieses Regime auch auszeichnet.
Eine kurze Frage zum Schluss, Denis Yücel. Was hören Sie von Schriftstellerinnen und Schriftstellern in der Ukraine, vielleicht auch in Russland? Geben Sie uns möglicherweise, wenn Sie das können, ein Bild der Lage am heutigen Sonntag. Welche Fälle haben Sie möglicherweise schon auf dem Tisch beim PEN?
Da bitte ich um Verständnis, dass ich das auf der Ebene nicht beantworten kann. Ich kann nur sagen, mein Eindruck aus der Ukraine ist insgesamt eher, dass sehr viele bleiben möchten, was ich auch sehr bewundere. Das erfordert nämlich wirklich Mut, auch noch in der jetzigen Situation in Charkiw, in Kiew oder wo auch immer zu bleiben und entweder selber zur Waffe zu greifen oder in einer anderen Form dazu beitragen, die Ukraine, die Freiheit der Ukraine und damit auch die Freiheit Europas zu verteidigen. Das ist so mein Eindruck und mein Eindruck ist ferner, dass die Menschen, das haben Sie ja eben auch schon gesagt, für die Solidaritätsbekundungen aller Art dankbar sind, aber dass sie sich auch freuen, wenn an bestimmten Stellen auch Klartext gesprochen wird und wir nicht in so Gemeinplätze verfallen wie, ja, wir sind für Frieden und Dialog, sondern ohne Waffen wird die Freiheit der Ukraine nicht zu verteidigen sein. Charkiw wurde schon einmal angegriffen. Das ist eine Assoziation, die ich seit 2 Wochen immer habe. Mit der Nachricht Angriff auf Charkiw oder Charkow verbinde ich natürlich die Nachrichten aus dem Zweiten Weltkrieg. Das ist das nationalsozialistische Deutschland, das die damals sowjetische Charkiw übernommen hat. Das war eine der wichtigsten Schlachten des Zweiten Weltkrieges, wo die Rote Armee mit Russen, Ukrainern und vielen anderen Soldaten aus vielen anderen Nationen Charkiw verteidigt hat, zurückerobert hat. Und mein Eindruck ist, dass die Ukrainerinnen und Ukrainer besonders dankbar sind, wenn auch daran erinnert wird und noch viel mehr, wenn praktisch dazu beigetragen wird zur Verteidigung der Ukraine.
Denis Yücel, haben Sie vielen Dank für Ihre Einschätzungen und Stellungnahmen heute hier.
Ich danke.
Das Gespräch mit dem Autor und Journalisten und Präsidenten des PEN Deutschland haben wir kurz vor der Sendung aufgezeichnet. Ich weise noch hin auf Kultur heute gleich im Anschluss und am Mikrofon der Kulturfragen war Karin Fischer.